Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Helle und Bautzus. Hi. Lars Sebastian, ich erwische euch höchstwahrscheinlich bei sehr, sehr guter Laune. Sebastian auf jeden Fall. Gold hoch, Silber hoch. China hoch, Sebastian. Also ich glaube, du hast heute einen richtig guten Tag.
Auf jeden Fall. Also was soll ich dazu sagen noch? Also und vor allem bei Silber ist das Schöne, wir haben jetzt den Ausbruch, den hatten wir in der letzten Folge diskutiert, den hatte ich auf YouTube schon mal in Aussicht gestellt. Jetzt hoffen wir mal, Silber ist ja sehr schwankungsfreudig, dass er auch vollzogen wird und wir wirklich auch mal über $33 schließen. Aber ja, Edelmetalle, China, was willst du da sagen? Perfekt.
Läuft. Aber Lars, bei dir ja auch. Du hast ja, glaube ich, auch einen schönen kleinen China-Trade realisiert bei den Renditespezialisten. Vielleicht ganz kurz, was hast du da getrieben?
Ja, also erstmal habe ich getrieben, dass ich auch in der dunklen Zeit, wie wir sie heute nennen, gesagt habe, ich halte mein China-Exposure langfristig ein bisschen aufrecht. Das ist, da musste man auch ein bisschen... wie nennt man das? Standkraft? Nee, wie nennt man das denn? Wofür immer geworben wird?
Stehvermögen.
Dafür wird immer geworben, genau. Ja, genau. Also müssen wir Stehvermögen mitbringen. Tencent auch super gestiegen in den letzten Wochen. Aber ja, genau. Die dir wohlbekannten Futu, das sah wirklich gut aus. Über 30% aktuell. Also, ja, der Norddeutsche ist nicht gut gelaunt, er ist nur mal einen Tag nicht schlecht gelaunt. So ist es auch aktuell.
Okay. Aber schön ist auch diese Analogie mit der Dunkelheit. Also bei dir ist niemals Dunkelflaute im Portfolio, ne?
Ach, das ist immer eine Frage der Perspektive. Sind das gerade super Kaufgelegenheiten oder ist das gerade gefühlt Erntezeit?
Ja, das stimmt. Aber die gute Laune, die werden wir jetzt wieder einreißen. Komplett. Und zwar mit unserem ersten Thema. Wirtschaft und Rente spielen offenbar im Wahlkampf aktuell nicht so die ganz große Rolle, diese beiden Themenaspekte. Wir werden uns daran ein wenig, abarbeiten, mal darüber diskutieren. Und dann gehen wir rüber zu Thema Nummer 2. Nach 1 kommt 2. Da hat Lars ein großes Kaufsignal identifiziert, und zwar bei europäischen Bankaktien. Sebastian ist begeistert von den Entwicklungen in China und sagt, es wird immer besser. Wir haben eine Hörerfrage, wie immer dabei, von Marcel. Liebe Grüße. Er fragt, lieber den S&P 500 kaufen oder den MSCI World? Lars hat bestimmte Trades mitgebracht, die man möglicherweise auslaufen lassen sollte. Was dahinter steckt, dazu später mehr. US-Milliardär Bill Ackman investiert $2 Milliarden in Uber. Und ich habe gefragt, ja, warum eigentlich? Und Sebastian hat gute News für DAX-ETF-Käufer. Das wird unser letztes Thema. Ja, Hörerfragen könnt ihr natürlich alle einreichen. Wer sich unsere wunderbare By the Dip App gratis downloadet, der hat die Möglichkeit, dort also Hörerfragen einzusenden. Darüber hinaus kriegt ihr kostenlosen Content von uns da reingeliefert. Sebastian hat, das fand ich echt klasse, was zur Quellensteuer gemacht, wie man da vorgehen kann bei der Rückholung. Lars hat letztes Wochenende ein Update gegeben zum China-Aktienmarkt. Also es lohnt sich unbedingt, auch abseits der Hörerfragen dort reinzuschauen. Also fleißig alle downloaden, installieren und ja, kostet ja nichts, ne? Also null Risiko.
Und also, sorry Timo, wenn ihr sehen wollt, wie Timo und ich in München sitzen und ein Glas Wein trinken, auch da gab es diese Woche ein Posting.
Auch da sorgen wir die Weinfluencer des Jahres.
Das ist nicht das Ding, sondern dass es einfach ein ganz stinknormaler Wochentag war. Aber das ist, in Bayern gelten halt andere Gesetze.
So ist das, genau. Ja, beim nächsten Mal bist du auch mit dabei. Verhaften wir dich, Lars.
Ich sag nichts über meinen Anwalt.
übersprudelnde Freude. Nein, lass uns direkt rein ins erste Thema. Wirtschaft und Rente, keine Relevanz im Wahlkampf. Wer möchte rein? Sebastian, du?
Ich gehe gerne rein. Also ich muss sagen, das Thema, was du hier mitgebracht hast, ist ein ganz wichtiges, weil ich bin ja gerade bei meinen Eltern, weil meine Mama hatte eine Knie-OP.
Das stimmt, ich habe das Thema mitgebracht. Sorry, ja, ich habe das Thema eigentlich mitgebracht, aber mach du bitte.
Und damit gucke ich halt abends hier viel mit meinem Papa ZDF, ARD und da gucke ich mir die ganzen Duelle an und was so alles momentan kommt. Und ich finde so, also wenn man mal das Bild ein bisschen verbreitern würde, das ist eine relativ uninspirierte Diskussion immer, wo klar, wir kommen alle irgendwo aus der Finanzbubble heraus, damit sind Wirtschaftsthemen für uns irgendwo wichtig. Aber ich finde, das geht komplett momentan unter. Und es wird auch gar nicht so darüber gesprochen. Also auch wenn ich mir jetzt dieses Duell neulich Scholz und Merz anschaue und Olaf Scholz, habe ich wirklich gedacht, er lebt in einer Parallelwelt, was die Wirtschaft angeht. Und da geht es mir jetzt gar nicht darum, auf Scholz draufzuhauen, sondern die Aussagen, die waren so symptomatisch damit, wo du denken könntest, na, irgendwie alles läuft soweit gut. Aber insgesamt muss ich sagen, der Wahlkampf ist in meinen Augen halt jetzt sehr, sehr verzerrt worden, auch durch die Anschläge, dass die AfD mittlerweile die Agenda setzt, wo alle Parteien eigentlich nur noch über die Migrationspolitik und die Maßnahmen sprechen. Das ist irgendwo ein wichtiges Thema. Aber dass beispielsweise in den USA dann Rieseninitiativen in Richtung KI geschnürt werden oder auch in Richtung Datenzentren oder dass da Geschäftsmodelle angezogen werden. Ich finde, das sind auch Themen, die wir hier in Deutschland unbedingt mal besprechen müssen. Weil ich habe immer so ein bisschen zwischen den Zeilen, höre ich auch immer wieder, naja, wenn die EZB dann die Zinsen erstmal noch weiter senkt, dann geht es schon wieder bergauf. Aber wenn ich jetzt mal schaue, was die EZB so getan hat, auch mir die Frage stelle, ob sie die Zinsen weiter senken kann, weil die Inflation doch irgendwo ein bisschen hartnäckiger ist, muss ich mir aber schon die Frage stellen, ob wirklich mit rein einer lockeren Geldpolitik seitens der EZB es überhaupt noch getan ist oder ob wir nicht mittlerweile wirklich auch mal selber die Weichen stellen müssen, weil wir schon langsam strukturelle Probleme haben, an die man ran muss. Also da muss ich wirklich sagen, so was die Wirtschaft angeht, aber du hast auch mitgebracht, Timo, die Rente angeht, irgendwie momentan spricht keiner richtig darüber, es gibt keine richtigen Lösungen. Und das macht mir irgendwie Sorgen, dass es jetzt so ein Weiter-so gibt, Deutschland wieder in eine Art Nullwachstum einschwenkt oder sogar in eine rezessive Phase. Und irgendwann ist es halt einfach mal zu spät, wo einfach eine reine lockere Geldpolitik halt nicht mehr hilft. Und dann haben wir eine riesen Aufbauarbeit vor uns. Also ich bin positiv gestimmt, aber der Druck ist mittlerweile so groß, aber keiner will ihn adressieren, das Problem. Also das ist das, was mir so schon irgendwo Sorgen bereitet gerade.
Also Geldpolitik kann ja auch immer nur zusätzlichen Rückenwind geben. Ne? Also das Geldpolitik löst ja keine strukturellen Probleme, schafft nicht die Bürokratie ab, dass die Unternehmen also besser wirtschaften können und nicht mit Regularien und Dokumentations- und Reportingpflichten sozusagen erdrückt werden. Ich finde aber auch genauso wie du, Sebastian, dass das Thema private Rente überhaupt nicht im Fokus steht. Klar, ist jetzt vielleicht kein besonders sexy Wahlkampfthema, aber wenn man sich jetzt mal auch die junge Generation anschaut, die beschäftigen sich mit dem Thema Rente und für die ist das auch eine super relevante Fragestellung. Krieg ich denn später überhaupt noch eine Rente? Kann ich da was erwarten oder muss ich mich komplett auf mich selber verlassen und selber sozusagen mir das Vermögen entsprechend aufbauen? Und wie kann der Staat mir dabei helfen und mich unterstützen und mir nicht noch irgendwie die Stöcke zwischen die Beine werfen? Und ja, da fände ich es auch ganz gut, wenn diese Themen auch mal von den Medien ein bisschen mehr mit adressiert werden würden, wenn da vielleicht auch mehr Interviews mit den Spitzenkandidaten zu diesen Themen stattfinden würden und wenn das insbesondere auch in den TV-Duellen etwas mehr zur Sprache käme. Das wäre wünschenswert, weil die Bevölkerung hat natürlich ein Anrecht darauf, jetzt nicht nur zu schauen, wer kann mit wem und um wen macht man eine Brandmauer herum und was ist jetzt die Machtoption und so weiter, sondern den Leuten geht es darum, wie kann die Politik uns dabei unterstützen, dass es uns in wirtschaftlicher Hinsicht auch weiterhin gut geht in einem Land, in dem wir ja ein gutes, sehr gutes Wohlstandsniveau erreicht haben und dass wir das auch auf lange Sicht in die Zukunft hineintragen und retten.
Mir macht diese Zeit zwischen den Wahlkämpfen fast noch mehr Sorgen, dass im Wahlkampf man die Themen bespricht, die zumindest mal den Umfragen nach die meisten Bürger beschäftigen. Das kann ich nachvollziehen. Gerade im Endspurt und nach der völlig kranken Tat, das, was wir wieder in München erlebt haben, jetzt wird das Thema Migration sicherlich nicht weniger, sondern im nächsten, ich glaube am Sonntag haben wir Vierer-TV-Duell, oder? Also heute Abend, da wird es sicherlich wieder ganz vorne besprochen. Ich finde es auch ein bisschen lustig, dass man der Journalie vorwirft, sie würde hier das Thema Wirtschaft gar nicht als Frage mit in den Raum bringen. Also logischerweise wird das besprochen, was auf Seite 1 und auf Seite 2 in den Zeitungen besprochen wird. Mir macht diese, Wir haben das übrigens in jedem Wahlkampf. Erinnert sich irgendjemand, was 2001, ja, das größte Thema mit Abstand und wahrscheinlich, so nimmt man im Nachhinein an, der Grund, warum es schwierig gelaufen ist für die konservativen Parteien, war Klimaschutz und Klimafrage. Und ihr erinnert euch, das Hochwasser, Armin Laschet einmal zu sehr in die Kamera gelächelt und das ist es dann gewesen. Also wir haben immer diese Schlaglichter gehabt, ja. Angela Merkel hat mal die Wiederwahl geschafft mit dem rechtzeitigen Ausstieg aus der Atomkraft. Das würde heute nicht ganz so viele Stimmen bringen. Da sind wir uns wohl ziemlich einig. Also im Wahlkampf kann ich das alles nachvollziehen. Aber das ist dazwischen, in der Zeit, wo es dann eigentlich an die Arbeit gehen sollte, dass es da so eine geringe Rolle spielt und nach wie vor jede Vision fehlt, das lässt mich bedauerlicherweise, und ich werde den Zweckoptimismus aufrechterhalten, wahrscheinlich muss es erst noch schlimmer werden, bevor es dann die Leute so sehr beschäftigt, dass du sagst, du kannst nicht sagen, wir machen hier 2% mehr Steuern und dort geben wir 2% weniger für Sozialleistungen oder umgekehrt, ist in dem Fall egal, aus, sondern du musst nicht den Milei machen, aber wie wir gesagt haben, ein bisschen mehr Milei wagen und Reformen, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal schmerzhaft sind, um das Land hier, ja, schreckliches Wort, zukunftsfähig zu gestalten, das fehlt mir zu 100% diese Vision.
Und was würdest du machen, Lars? Weil, spannend. Was fändest du drängend? Was sollte man als Maßnahme konkret umsetzen?
Also zuerst mal, und das kann man durchaus in einem rigorosen Trump-Stil machen, zuerst mal festhalten, was auf keinen Fall so weiter funktionieren wird. Du hast das Thema Rente angesprochen. Die wird schon jetzt subventioniert und es ist ja sicher, selbst wenn wir eine Vermögenssteuer bekommen sollten, ja, und das hatten wir hier schon mal, Vermögenssteuer, so wie es, ich glaube, die Linke, Achtung, unter Vorbehalt, das ist mir jetzt nur zugeworfen worden in einer privaten Diskussion, ab 1 Million, totaler Quatsch, aber ab 100 Millionen oder ab 500 darüber nachzudenken, Unternehmen fair zu besteuern, dort, wo Umsätze entstehen und so weiter, das darf man alles machen. Aber du musst am Ende einen Taschenrechner nehmen und sagen, wie lange geht das mit der Rente noch so gut? Du weißt, dass das nicht funktioniert und keiner packt es an. Warum? Weil du irgendjemandem auf die Füße treten wirst damit. Es geht gar nicht anders. Du kannst ja nicht sagen, wir schütten das aus, aber ihr alle bekommt trotzdem auch noch ein bisschen mehr. Und es fehlt mir komplett, dass sich mal einer hinstellt und traut, zum Beispiel beim Thema Rente zu sagen, das können wir so nicht weitermachen. Sorry.
Aber dann, Lars, wirst du natürlich nie gewählt, weil du hast 4 Jahre. In diesen 4 Jahren eigentlich, du machst Wahlkampf, du wirst gewählt, du hast 1,5 Jahre Zeit, was zu tun. Dann bist du fast schon wieder im Wahlkampf oder die Leute erinnern sich zumindest an deine Taten des letzten Jahres. Und wenn du dich natürlich hinstellst und sagst, pass mal auf, Freunde, das System ist marode, ihr müsst bis 70 arbeiten, ihr müsst eventuell weniger Rente in Kauf nehmen und dies und jenes, dann wirst du erstens nicht gewählt und dann wird es natürlich andere geben, die sagen, wisst ihr was, ich verspreche euch, dass wir das irgendwie weiter durchfinanzieren. Und da habe ich, du hast es richtig gerade gesagt, vielleicht muss es schlimmer werden. Ich habe nur so die Befürchtung als Optimist, dass es irgendwann so schlimm wird, dass das strukturelle Problem so gravierend ist, dass es gar keiner mehr lösen kann richtig. Und dann hast du natürlich an den Rändern noch mehr Zuspruch, weil da wird dann versprochen, aber wir gehen das an. Also es müsste eigentlich parteiübergreifend eine Art Bündnis geben, wo man sagt, wir machen was für die Wirtschaft, das ist der richtige Weg. Aber was werden wir wahrscheinlich bekommen jetzt? Schwarz-Rot tippe ich mal drauf und dann, diese Koalitionen sind meistens eh relativ unfähig, gut für die Börse, gut für die Wirtschaft meistens, weil nichts vorangeht. Aber es wird nicht der große Wurf da rauskommen mit irgendwie, dass wir dann gegen USA oder andere Länder damit anstinken können. Also das ist das, wo ich sage, so ein uninspirierter Wahlkampf, den wir haben und wahrscheinlich weitere uninspirierte Weiter-so-Jahre. Und dann ist halt die Frage, was wirklich 2029 kommt und wo wir dann wirtschaftlich überhaupt dastehen. Weil wenn wir die Wirtschaftszahlen von Deutschland mal vergleichen, also wir sehen, wie Deutschland echt immer schwächer wird. Wir haben noch eine Struktur und eine Kapitalbasis. Aber wir nagen schon irgendwo am Kapitalstock.
Werbung. Würdest du bei deinen Investments gerne mehr Rendite machen, ohne dabei dein Risiko signifikant zu erhöhen? Was dir bislang wahrscheinlich noch nicht gelungen ist, schaffen institutionelle Investoren und Family Offices regelmäßig. Daher nennt man sie auch das Smart Money, indem sie nicht nur in Aktien, Anleihen und Co. investieren, sondern auch gezielt Private Equity beimischen, können sie die Rendite ihrer Portfolios erhöhen und gleichzeitig Schwankungen senken. Bisher stand dieser Ansatz nur professionellen und hochvermögenden Investoren offen. Dank unseres Partners Liquid aber gilt das nun auch für dich. Die neuen Liquid Smart Money Portfolios sind ein komplettes, auf dich zugeschnittenes Portfolio aus allen wichtigen Anlageklassen, optimal abgestimmt von Aktien bis Private Equity. In wenigen Klicks investierst du genau wie die weltweit besten Investoren nur zu einem Bruchteil der ursprünglich benötigten Anlagesumme. Erkundige dich jetzt zu den Chancen und Risiken der neuen Smart Money Portfolios. Alle Informationen dazu unter liquid.de/dip.
Aber weißt du, das ist der Grund, warum es, glaube ich, einige auch Unternehmer gibt, die bei der FDP das Manko sehen. Wenn Christian Lindner, der sich für eine Schuldenbremse eingesprochen, ob das jetzt ein taktisches Mittel war, es sieht fast ein bisschen danach aus. Ich glaube, du kannst das nur über mehr Schulden machen. Mehr Schulden bedeutet, du bürdest zukünftigen Generationen was auf. Nur wenn du der aktuellen Generation bzw. Wählerschaft was aufbürden möchtest, jeder fühlt sich dann irgendwo als die Gruppe, die aber schon genug bezahlt. Und das mag im Einzelfall dann eben auch für alle stimmen. Deswegen kann das nur Zukunftsinvestitionen sein. Und dessen, wir haben, was, wie viel haben wir jetzt? 21 Sondervermögen. Ja, die brauchen wir letztlich. Es wird nicht anders funktionieren, denn du hast vollkommen recht. Die Analyse ist natürlich, wenn jemand sagt, die haben da Einschnitte. Und es hilft ja nichts, wenn du die sagst, Tierschutzvereine kriegen jetzt mal 15% weniger. Darüber holst du die Rente nicht rein. Und diese Einschnitte, die musst du vermutlich dann in die Zukunft legen. Ob das richtig oder falsch ist, ist völlig egal. Aber es wird nicht anders funktionieren, weil du sonst einfach keine Mehrheit hast. Und es gibt ja einen Grund dafür. Wenn du dir Gesellschaften anguckst, die altern und in so eine Sättigungsphase ankommen, ganz wenige schaffen dann nochmal den Turnaround wieder nach oben, weil eben genau das bei einem Großteil der Wählerschaft nicht ankommt. Also für mich ist die Schuldenbremse in dieser, das ist für mich die verrückteste politische Forderung. Ohne diese Schulden wird's, und ich weiß, wir haben nicht das Einnahmenproblem, aber nochmal, in dem Moment, wo du sagst, ja, es geht ja um die Ausgaben, irgendjemandem trittst du auf die Füße. Und in diesen Fällen sind irgendjemand eine ganz, ganz breite, ein ganz breiter Teil der Bevölkerung. Und das, dafür kriegst du wahrscheinlich keine Mehrheiten.
Timo, wenn ich nochmal ganz kurz darf, ich mache mal Werbung für dich mit, weil Timo hatte ja dieses Interview mit Christian Lindner neulich, das ich richtig gut fand, jetzt nicht nur, weil ich Timo schätze, sondern ich fand es richtig gut und ich muss sagen, punkto Schuldenbremse hat mich auch immer lange gewundert, wie Christian Lindner da dagegen ist, aber ich finde, er hat es oder Timo hat es auch in diesem Video gut, in diesem Interview gut rausgearbeitet, weil Christian Lindner gesagt hat, er ist gegen die Schuldenbremse, weil er sagt, wir haben erstmal genug Geld, dass wir besser ausgeben müssen. Und ich habe zwischen den Zeilen auch verstanden, er ist
für die Schuldenbremse.
Genau.
Für
den Behalt der Schuldenbremse, formulieren wir es mal korrekt, weil wir genug Geld haben, was wir aktuell noch falsch ausgeben. Aber ich habe zwischen den Zeilen da auch verstanden, wenn wir das richtig investiert hätten, wäre er wahrscheinlich gar nicht mal dagegen, weil wir den Spielraum haben. Also ich bin da so zwiegespalten. Wenn wir die Schuldenbremse halt lockern und geben das wirklich für die Wirtschaft aus, das, was wir jetzt eigentlich besprochen haben, bin ich da total dafür. Wenn du es halt weiterhin für soziale Wohltaten ausgibst und sagst, na, irgendwie wird es schon weitergehen, dann bin ich da dagegen. Also ich habe zumindest seit diesem Interview mal die Denkweise von Christian Lindner richtig verstanden, warum er sich da so festgebissen hat an dem Thema, wo ich mir dachte, ist doch eigentlich doof, wenn man da so vehement dagegen argumentiert.
Ja, wenn ich nur eins sagen darf, bei sozialen Wohltaten kommt dann sofort immer in irgendeinem Kommentar, wenn wir die und die und die nicht immer noch, weißt du, die nicht arbeitswilligen und die, die hier zugezogen sind und wenn die nicht unsere Sprache lernen wollen, absolut. Das kann ich alles nachvollziehen, nur das ist nun mal nicht das Gros. Soziale Wohltaten, über die Mengen, die wir hier sprechen, sind nun mal momentan unsere Sozialleistungen, die wir ja damit reinrechnen. Das sind Rentenleistungen ganz wesentlich. Das sind ja keine Wohltaten, sondern das ist das, was jemand einbezahlt hat und was er dann berechtigterweise auch wieder raushaben möchte. Dieses Gros musst du besprechen. Und da musst du schlicht und einfach sagen, wie finanzieren wir das in 10 und in 15 Jahren? Und da kannst du dich nicht in klein-klein aufhalten und sagen, naja, wenn wir statt Bürgergeld nur die Hälfte machen, wer Arbeit will, der findet auch und so weiter. Das kannst du nicht machen. Unser Sozialsystem, da kannst du auch das Krankenkassensystem mit reinbeziehen. Das sind nun mal die beiden großen Punkte. Und dafür brauchst du den großen Wumms, den Doppelwumms.
Ja, Lindners Argumentation war ja einerseits, was Sebastian gesagt hat, also wir haben kein Einnahmenproblem, wir haben das Ausgabenproblem, wobei ich sagen würde, dass das Einnahmenproblem, das wird ja noch kommen. Also wenn wir einfach weiter so machen, dann wird das Einnahmenproblem kommen, indem halt unser Kapitalstock hier weniger produktiv ist und weniger leistet. Das Zweite ist, er hat das begründet mit einer möglicherweise dann wieder aufflammenden Euro-Krise. Und das, also wir, die Bundesrepublik, der Sparmeister unter allen europäischen Ländern, wenn wir die Schuldenbremse nicht einhalten, dann wäre das das Signal für alle anderen Länder drumherum, auch wieder massiv Schulden zu machen, und dann sind wir in einer neuen Staatsschuldenkrise drin.
Ja, das ist ja der Fehler von Scholz, entschuldige bitte, zu sagen, ja guck mal, wir haben doch nur 63% zum BIP. Hat das den Rest der Eurozone dazu angehalten, zu sagen, na, das machen wir dann auch. Also bisher hat es nicht funktioniert. Und dass du dann dem Bürger nachher sagst, ja, aber wenn alle Schulden haben, naja, wir haben ja, dann vergemeinschaftlichen wir die Schulden mit Eurobonds. Das ist eben das, wir sind ja keine Insel, auf der wir hier leben. Also sorry, ich habe dich unterbrochen.
Nee, aber vollkommen richtig. Also vollkommen richtig. Und ja, man kann natürlich über diese ganze, ist das eine Fehlkonstruktion? Ich glaube, es ist nicht optimal, aber es ist kein perfekter Währungsraum, aber es ist auch nicht nur eine reine Fehlkonstruktion, die man jetzt über den Haufen werfen sollte, weil das wäre wirklich das Signal, dass wir es hier in Europa nicht können. Dann verlieren wir weltweit an kompletter Bedeutung. Das heißt, wenn man diese Schuldenbremse aufweichen würde für sinnvolle Investitionen, und der Staat kann ja nun mal auch antreiben und gewisse Leitplanken setzen, auch durch Fördermittel, durch Subventionen, durch direkte Investitionen, damit hier auch wieder was passiert. Am Ende des Tages muss es der Markt dann richten, aber eine Anschubfinanzierung zu bekommen, also ich glaube, das fänden dann auch viele Unternehmen hier in Deutschland auch nicht so schlecht. Und das Zweite ist, diese Diskussion zu führen, und ich weiß, dass die AfD so ein kleines bisschen davon abgerückt ist. Sie sagen jetzt nicht mehr ganz kategorisch, wir müssen den Euro abschaffen und die D-Mark wieder rein, aber sie bleiben da so schwammig, und ich sag's euch, wenn wir eine D-Mark wieder hätten, die würde so massiv aufwerten, Hedgefonds würden die kaufen, würden den Euro kaputt shorten, die D-Mark kaufen, dann exportieren wir nicht ein einziges Auto mehr, nicht ein einziges Auto, und immer dann halt so, ja, aber das deutsche Wirtschaftsmodell hat ja auch in den 90ern funktioniert, wo wir die D-Mark hatten. Ja, da gab's aber auch keinen Tesla, da gab's keine chinesischen Autobauer, die uns zum Teil ja doch technologisch ja auch weggerannt sind, und da gab's auch viele andere Unternehmungen nicht, die es jetzt heute nun mal gibt und mit denen unsere deutschen Unternehmen im Wettbewerb stehen. Und wenn wir eine Exportnation bleiben wollen, dann wäre es doch angesagt, wenn wir eine vergleichsweise schwächere Währung hätten, damit wir da halt bei allen Problemen, die wir sowieso ja schon strukturell haben, dann über die Währung noch Exporte machen können und da konkurrenzfähig bleiben. Also das ist meine Meinung.
Da kann ich unterschreiben. Also einen Euro-Austritt können wir uns gar nicht leisten im Moment. Wir haben so viele Probleme.
Das ist Kokolores, ja.
Wenn das also noch käme, dann kannst du hier erstmal die Wirtschaft beerdigen. Aber ich glaube, wir haben im Kern, man kann hier schon ableiten, es wird sich zu wenig um die Wirtschaft gekümmert, und das ist ja letztlich der Motor hier, wo Einnahmen generiert werden. Schuldenbremse hin oder her. Also würdest du die Wirtschaft fördern, würdest das Steuervolumen steigen, und dann hättest du erstmal mehr zur Verfügung als Staat. Und dann kannst du immer noch gucken, ob du noch mehr brauchst.
Ja, unbedingt.
Ja, warten wir auf den großen Wurf. Also
warten wir auf den großen Wurf.
Auf die Bazooka.
Ja, da gehört alles mit rein. Du musst wirklich schonungslos deregulieren. Und das, da habe ich im Moment meine Zweifel, ob das schon ausreicht, was wir derzeit so an Schmerzen erleben. Ich meine, TUI und Co. machen immer noch gut, die Flughäfen sind voll. Es geht offensichtlich vielen Leuten weiterhin sehr gut. Und das wünsche ich auch allen. Aber ja, da muss noch mehr Druck dahinter.
Aber das ist ja genau das Thema mit gut gehen, weil wir sind eine Wohlstandsgesellschaft geworden, wo viele jetzt nur noch versuchen zu sichern und nicht mehr an die Zukunft zu denken. Und deswegen gibt es ja auch so viele, die bremsen. Und sollen wir das machen, könnte ich dann weniger haben. Das ist so eine Krankheit, wenn du Wohlstand aufgebaut hast, dass viele sagen, lieber mal den Wohlstand erhalten und sichern, als wir wissen nicht, wie diese Investitionen aufgehen oder dass wir da nicht einen Fehler machen. Das ist eigentlich so, du willst versuchen, das jetzt noch zu sichern und gut ist. Und das Sichern wird halt dazu führen, dass du absteigst, automatisch.
Ja.
Wohlstand aufbauen. Ginge das denn auch mit europäischen Bankaktien aktuell ganz gut?
Ja, und zwar für alle Anleger. Ich habe das Thema mal mit reingenommen, weil, und da muss man sagen, das ist eine Perspektive der vieler Privatanleger, zumindest im deutschsprachigen Raum, das kann ich ansonsten nicht beurteilen, nämlich, dass eine große Skepsis gegenüber dem Bankensektor vorherrscht. Alle lieben Warren Buffett, außer, dass er immer so viel in Banken und in Versicherungen investiert. Aber das große Kaufsignal, über das wir hier sprechen, ist eines, wenn man sich das über viele Jahre hinweg anschaut, also auf 5 Jahressicht sind Bankaktien sowieso schon gut gelaufen. Aber wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht, dann sieht man, dass wir im Prinzip seit der Finanzkrise, und wahrscheinlich ist es die, die auch für so eine, nach wie vor für eine große Skepsis gegenüber Bankaktien sorgt, dass die Bankaktien jetzt wieder diese, ja, die Höchststände von damals erreichen. Man kann das nicht ganz vergleichen, weil die meisten Institute entweder übernommen worden oder sie haben mal übernommen. Aber wenn man sich die großen europäischen Bankinstitute anschaut, dann sind die gut gestiegen, aber nach wie vor nicht teuer. Und darum geht es mir eigentlich, nicht um charttechnisches Kaufsignal. Wenn man, das größte europäische Bank ist die BNP Paribas aus Frankreich, die hat immer noch eine Dividendenrendite von, ich meine, fürs nächste Jahr 7%, ist exzellent gelaufen. Wenn wir uns die größte spanische Bank anschauen, das ist die Banco Santander, eine sehr attraktive Dividendenrendite, exzellent gelaufen. Auch die deutschen Bankaktien, hinsichtlich der Größe eher so unter ferner liefen, haben sich gut bewegt. Eine HSBC ist ein bisschen Sonderfall, ist zweitgrößte offiziell europäische Bank, aber sehr asienlastig. Seitwärts gelaufen unter dem Strich, aber eine Dividendenrendite zwischen 7% und 8%, immer schwankend. Banken verdienen in diesem Umfeld seit einigen Jahren wieder richtig gutes Geld und sind wesentlich gesündere Institute, als das vor 2008 der Fall war. Es gibt immer, um gleich das Risiko mit dazu zu nennen, amerikanische Regionalbanken, da muss man sehr genau hinschauen. Aber wenn wir über die großen deutschen Institute sprechen oder auch eine UniCredit, die versucht sich hier gerade die Commerzbank einzuverleiben, das sind gute Ergebnisse, die hier geliefert werden, gute Ausschüttungen. Und ich weiß, ahne zumindest, dass kaum jemand europäische Bankaktien im Portfolio hat. Vielleicht einfach mal draufschauen. Die sind defensiv und wenn man sagt, naja, Volatilität, weiß ich, wo die Inflation hingeht und Zinsen, das kann, die nächsten Jahre werden volatiler. Ist gut. Gerade deshalb könnten dann diese Aktien attraktiv sein, denn die profitieren möglicherweise auch in einem Umfeld dann wieder steigender Zinsen, in denen es für Tech-Aktien schwierig werden könnte. Und du möchtest ja eben nicht alles in eine Richtung haben.
Ist das vielleicht so ein Nachholeffekt? Weil ich meine, hey, du hattest eine Dekade lang hier in Europa mehr oder weniger Nullzins. Dann kam, ja, ich würde sagen, Ende 2022 hat sich ja angedeutet, dass die Zinsmarge zurückkehrt. Und ist das dann also quasi so ein Nachholeffekt und auch so, sozusagen so ein überproportionaler Ergebnisturbo?
Ganz kurze Unterbrechung der aktuellen Ausgabe, aber die Berichtssaison in den USA nähert sich dem Ende. Doch der große Elefant im Raum, Nvidia, wird in 10 Tagen seine Zahlen melden. Und diese haben das Potenzial, die ganze Branche, den ganzen Aktienmarkt wieder mal durchzurütteln. Und wenn es irgendetwas Wichtiges für Aktionäre aus den Zahlen von Nvidia zu wissen gibt, dann erfahrt ihr das bei uns. Deswegen lasst ein Abo des Podcasts auf den gängigen Plattformen da.
Also die Nachholeffekt würde bedeuten, die Bankaktien entwickeln sich eigentlich schon länger sehr gut. Und man findet sie auch in den Portfolien der selbst mittlerweile in amerikanischen Pensionsfonds sind europäische Bankaktien mit drin, weil du das selten hast. Du hast eine günstige Bewertung, eine hohe Dividendenrendite und sogar steigende Kurse. Die Kombination hast du so häufig nicht. Amerikanische Bankaktien laufen ja schon lange relativ gut, sind aber viel höher bewertet, gibt eine viel niedrigere Dividendenrendite. Und von daher ist es vielleicht eher Nachholpotenzial für den Privatanleger. Also die Aktien bewegen sich schon seit langer Zeit recht gut. Und wenn man selbst so ein Versicherungsunternehmen wie die Münchner Rück hat zwar überwiegend ein sehr großes Anleiheportfolio, aber hat eben auch defensive ausschüttende Werte mit drin. Und da bin ich mir sicher, sind europäische Banken und auch Versicherungen schon lange als ziemlich zuverlässige Cash-Lieferanten mit drin im Depot.
Sebastian, bist du auch investiert in Europa?
Nein, also ich bin langfristig investiert, aber da in amerikanische Banken. Ich habe den Ausbruch gesehen. Ich hatte auch überlegt, ob ich in so einen Banken-ETF reingehe, habe dann andere Prioritäten gesetzt im taktischen Depot. Muss auch sagen, die Deutsche Bank hat dann guten Newsletter, also die Perspektiven am Morgen. Ich glaube, Dr. Ulrich Stephan, derjenige, der das immer herausgibt und schreibt. Also da haben die diese Analysen auch immer wieder gehabt, wo du auch die eklatante Unterbewertung von europäischen Banken siehst im Vergleich zu den US-Pendants. Teilweise aber natürlich auch unterbewertet, weil du hier durch die Fragmentierung des Marktes und auch eine Zusatzregulierung natürlich die Banken auch mehr hemmst als in den USA. Deswegen langfristig finde ich US-Banken immer attraktiver. Aber Lars hat vollkommen recht mit dem Punkt. Und als ETF-Heini nenne ich euch mal noch einen ETF. Also es gibt von iShares den Stocks Europe 600 Banks. Und der, und das ist interessant, das ist eigentlich genau das, was Lars gesagt hat, hatte 2021 eine Ausschüttungsrendite von 1,4%. In den letzten 12 Monaten kamen wir auf 7,6%. Das zeigt also, jetzt wo Geld im Markt wieder einen Preis hat durch die Zinspolitik der EZB, auch wenn die sich aktuell zu einer etwas lockeren Zinspolitik oder Geldpolitik wieder hinbewegen, weil sie auch irgendwo der Wirtschaft stimulieren müssen, Stichwort das, was wir gerade besprochen haben. Die Banken verdienen immer noch bei uns wirklich gutes Geld. Ich würde aber jetzt, wenn ich reingehe, wahrscheinlich keinen Einzelwert nehmen, sondern eher über einen ETF sowas abbilden und dann einfach auf so eine, auch eine Art Erholung setzen. Also was wir ja jetzt sehen, ist auch, der DAX, hatte ich heute früh noch gelesen, hat derzeit die höchste Outperformance im S&P 500 seit 2015. Also hat ihn um die 12 Prozentpunkte geschlagen in der Performance seit Beginn des Jahres. Also wir haben momentan zumindest den Beginn einer Art Rotation und wir haben teure US-Werte fast in vielen Bereichen. Wir haben hier in Europa aber viele günstige Bereiche. Und für Value-Investoren, wenn das Value-Investing wieder zurückkommt, sind natürlich europäische Bankaktien wirklich eine Art Hot der Stabilität momentan, die auch gutes Geld verdienen und halt, das hat Lars gerade schon unterstrichen, wirklich gute Dividenden auch ausschütten. Also da wirst du auch paid to wait, indem du einfach drin bist, Dividenden kassierst und guckst, ob die Rallye noch weitergeht. Also das ist ein total spannender Sektor momentan.
Ich würde das noch ergänzen, wenn man das als taktische Position vielleicht über ein paar Jahre sieht, dann, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir da auch nochmal einen kleinen Dip sehen. Weil im Markt derzeit, also ich könnte mir vorstellen, dass der Markt in den nächsten Monaten ein bisschen davon überrascht wird, dass doch Zinsen sinken und die Geldpolitik lockerer wird. Und tendenziell kann das dann bei so einem Bankensektor, also die, den ETF, den Sebastian jetzt genannt hat, der ist ja sehr gut gelaufen. Also wenn es mal eine Korrektur gibt von 10 oder 15%, dann wäre das für mich eine Kaufgelegenheit und dann nimmt man vielleicht die zweite Tranche. Und ich würde Zustimmung das auch über einen ETF umsetzen. Sonst immer gerne Einzelaktien, aber ich wäre ja auch im ETF-Lager.
Ich gebe mal kurz einmal zwei, drei Zahlen noch dazu. Bitte. Oder Zahlen dazu. Also laufendes Jahr hat der ETF 16% gemacht. Über die letzten 3 Monate 21 und über die letzten 12 Monate 56. Also da ist gute Performance, gutes Momentum, aber genau das, was Lars sagt, auch Potenzial mal für den Rücksetzer, weil es gibt immer mal einen Rücksetzer und dann kann man in so ein Produkt natürlich reingehen.
Aber jetzt trotzdem eine Frage noch zu diesem Themenkomplex, dann gehen wir auch weiter. Für diejenigen, die vielleicht trotzdem sagen, ja Mensch, also so eigentlich so eine Bankaktie habe ich nicht im Portfolio, würde mich aber interessieren, über welche Kennzahl sucht man am besten einen Wert aus. Also Dividendenrendite habe ich schon gehört, wäre etwas, aber das KGV, um es jetzt mal direkt mitzusagen, ist bei Bankaktien nicht die beste Kennzahl, ne? Nach der man gehen sollte.
Nee, ist es tatsächlich nicht und das berühmte Kurs-Buchwert-Verhältnis ist es noch weniger. Ich würde keine, weil man nicht vergessen darf, dass sie zum Teil auch noch ziemlich viel regionales Geschäft haben. Also erstmal nimmt man dann sowieso schon mal eine überregionale Bank, es sei denn, man möchte ganz bewusst eine Region nun in irgendeiner Art und Weise konzentriert haben. Aber selbst, es gibt für mich auch so Einzelaktien oder beziehungsweise Positionen, wo ich sage, der ETF gefällt mir nicht. Aber wenn ich mich dann für eine Einzelaktie entscheiden muss, dann teile ich quasi meine Positionsgröße auf. Trotzdem, die Kosten spielen ja heute beim Broker keine Rolle mehr. Also dann teile ich trotzdem auf in 1, 2 oder 3 Banken. Aktien in dem Fall. Und das wäre, glaube ich, hier bei mir die Antwort. Deswegen, ich könnte mich da auf keine festlegen. Und die deutschen Bankaktien wären es aber ziemlich sicher nicht. Das ist jetzt gar kein Bashing, aber es gibt für mich deutlich attraktivere.
Okay, gut. Also das heißt, bei den Bankaktien einfach mal hinschauen, Zinspolitik, Geldpolitik der EZB, je nachdem, was da passiert, wenn gesenkt wird, könnte ein Dip kommen und dann könnte es aber immer besser werden, genau wie in China, oder, Sebastian?
Ja. Ja, das wollen wir doch hoffen. Also China haben wir hier schon die Treue gehalten zu Zeiten, als keiner Bock hatte auf China. Ich erinnere mich noch an Diskussionen über China-Tech-ETFs und alles Mögliche. Und was ich interessant finde, so langsam kommt ja der chinesische Aktienmarkt ins Laufen. Also diese Woche einige Werte, auch eine Tencent und andere, richtig, richtig gut gelaufen. Und trotzdem finde ich noch interessant, dass viele nicht investiert sind und dass Meldungen, also extrem positive Meldungen aus China heraus, komplett untergehen. Also beispielsweise vor 3-4 Wochen wurde in China beschlossen, eine Deregulierungsmaßnahme, dass Versicherungsunternehmen 30% der jährlichen Prämieneinnahmen in chinesische Aktien investieren sollen. Also das bedeutet laut Research der Bank of America um die 70 Milliarden Dollar an zusätzlicher Nachfrage nach chinesischen Aktien. Also eine extreme Stützungsmaßnahme für den Aktienmarkt. Die Versicherungsaktien haben auch positiv reagiert, weil man hier, ich glaube, die vorherige Wert war 13%, also man ist ja auf 30% nach oben gegangen. Das bringt natürlich auch deutlich Performance mit rein. Und das ist auch eine Art wieder vertrauensbildende Maßnahme, die wir hier sehen, die dann irgendwann, und da kann ich natürlich jetzt nicht ein Timing hinhängen, aber es liegt auch so viel Geld innerhalb Chinas, in Hongkong, in Singapur, in verschiedenen anderen Bereichen, dass das mobilisiert wird in den Aktienmarkt, wenn da das Vertrauen wieder da ist. Also da tut die Regierung einiges. Und auch interessant, wir hatten ja Gold auch schon vorhin mal kurz angerissen, gibt es auch eine neue Deregulierung, dass die chinesischen Versicherer jetzt 1% ihres verwalteten Vermögens in Gold investieren dürfen. Also da gibt es auch eine Hochrechnung, dass das kurzfristig um die 27 Milliarden Dollar sein können, wo Versicherer also auch in Gold reinpacken. Das war jetzt einfach mal als Update für diejenigen, die entweder in China investiert sind, dass das sehr positive Entwicklungen sind, oder für diejenigen, die hadern, dass zumindest in China was vorangeht und interessanterweise aber bei uns gar keiner mehr irgendwie thematisiert. Also das ist genau diese Art von Contrarian Investment in China, wo der Markt so einen Boden bildet, wo es so langsam nach oben geht, wo ausgewählte China-Aktien oder auch China Tech richtig gut laufen, aber trotzdem interessiert es immer noch kein Schwein. Also das so ein bisschen Winken mit dem Zaunpfahl für diejenigen, die zumindest sagen, China käme für mich mal in Betracht. Also da positive News aus dem Reich der Mitte.
Glaubst du, das liegt vielleicht daran, dass China auch nicht so sehr in den Fokus rückt, weil viele eben nicht paid to wait werden? Weil das, was du angesprochen hast, diese Bodenbildung, sowas dauert ja auch immer. Das geht ja nicht hoppla die hopp und dann, das ist ja kein V, sondern muss ja erstmal auch, oftmals gibt es ja dann so eine Seitwärtsphase und oftmals ist ja auch das Risiko, dass es dann nochmal auch ordentlich runtergeht. Und das ist ja auch geschehen im letzten Jahr, nachdem der Hang Seng so schön nach oben geschossen ist, dass es da auch nochmal ein ganzes Stückchen wieder runterging. Und ja, um es abzukürzen, Dividenden. Ist das ein Thema? Oder vielleicht sogar dieses politische Risiko, weil China, die Kommunisten und die kriegen ja nichts hin und
es immer ist
nur Staat, Staat, Staat.
Also in meinen Augen, die großen Investoren, da sagt man immer, oh, in China, was es da alles an Risiken gibt, haben wir hier auch schon durchgesprochen. Ja, natürlich gibt es in China Risiken, sonst gäbe es auch keine Chancen, wenn es keine Risiken gäbe. Aber da würde ich sagen, die Stimmung ist noch so negativ und viele sagen einfach, ich glaube, selbst bei attraktiven Dividendenrenditen, und wir hatten ja neulich diese verrückte China-Aktie mit 80% Dividendenrendite, also es gibt durchaus Werte, die eine ganz gute Dividendenrendite haben, aber momentan ist es, würde ich sagen, übergeordnet eine extrem schlechte Stimmung gegen China oder gegenüber China von den Investoren. Das wird sich aber wie ein Fähnlein im Wind dann drehen, wenn die China-Aktien weiter nach oben gehen und wenn einfach das Vertrauen wieder da ist. Und ich finde, dass die Regierung in Peking zumindest Maßnahmen ergreift, auch deregulatorische Maßnahmen ergreift, um dieses Vertrauen wieder zurückzubekommen. Der erste Schritt ist, dass du die Inlandschinesen, die auch verstärkt in eigene Aktien investieren, noch mehr dazu bekommst, dass sie auch ihre Auslandskohle repatriieren und noch mehr in den Aktienmarkt investieren, dann werden die ersten institutionellen Investoren wieder aufspringen und dann werden wir wieder einen China-Hype sehen. Also ich bin ganz positiv gestimmt, dass wir in den vielleicht nächsten 12 Monaten oder 18 Monaten viel euphorischere Stimmung gegenüber China sehen werden.
Ja, da wir jetzt, wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten ja glücklicherweise so häufig drüber gesprochen. Uns kann man hier das Fähnlein im Wind-Image sicherlich nicht nachsagen, aber wir haben es jetzt so positiv besprochen, dass ich meine persönlich bullische Sehhaltung hier nicht nochmal dazu stelle, sondern einfach nur darauf hinweise, dass ja fast alles, was an kritischen Stimmen kommt, sich auch ganz selten, ja, zum Teil wird dann gesagt, naja, die Chinesen, oder man zeichnet auch so ein bisschen anderes Bild, die Chinesen, sobald dann irgendwie eine Branche zu stark wird, zeigt die Partei ihre Muskeln und lässt die nicht gedeihen. Das ist ja überhaupt nicht, also das ist, entspricht ja so nicht der Realität. Natürlich, wenn du nicht auf Linie bist, dann kann es mal Ärger geben. Aber wollen wir nicht vergessen, welche Volkswirtschaft über die großen, also seit Globalisierung, davon hat mal eine Nation in einer Geschwindigkeit profitiert. Und das ist China. Und die meisten sind aber auch ja nicht China-kritisch, weil sie sagen, die Unternehmen kriegen nichts auf die Reihe. Sondern ganz oft wird eben genannt, ich möchte nicht in der Situation sein, meine Aktien sind nicht mehr handelbar oder was ist mit Taiwan? So, das bleibt, das ist ja auch in Ordnung, kann man ja auch sich grundsätzlich dagegen entscheiden, aber das Sentiment, das ist, worauf ich eigentlich heute hinaus wollte, das ist immer noch, sagen wir mal, so zurückhaltend, dass wir das China-Top, irgendwann werden wir auch das hoffentlich mal rechtzeitig hier erwischen. Davon sind wir meines Erachtens meilenweit entfernt. Der Hang Seng ist heute Nacht um 3,8 gestiegen und Prozent. Und damit haben wir seit Anfang 2024, dieses legendäre Börsenjahr, ist der Hang Seng ungefähr so weit, so schnell gestiegen, so hoch gestiegen prozentual, wie der Nasdaq 100. Das muss man sich mal vorstellen. Und dennoch steht nirgendwo was von China-Aktien sind hot oder red hot oder sonst irgendwas. Also there's more to come. Das glaube ich auch.
Eieiei, das ist ja wirklich doof. Normalerweise heißt das ja hier drei Mikros, drei Meinungen.
Ne? Ja. Aber das ist ja offensichtlich.
Warte mal, ich bringe jetzt nochmal was rein. Auf der Meta-Ebene. Hey, weil wir uns in den letzten Monaten schon so bullish auch geäußert haben und auch investiert sind, besteht ja jetzt auch so eine kleine argumentative Pfadabhängigkeit. Also wir können ja jetzt eigentlich gar nichts mehr anderes erzählen. Was würdet ihr sagen, wenn ich euch das jetzt vor den Latz knalle?
Also zum Beispiel das eine sind für mich die langfristigen Investments. Ich habe gerade nachgeguckt, wir haben im Dezember das letzte Mal Tencent nachgekauft. Jetzt sieht das natürlich aus wie ein ziemlich cleverer Move. Aber vorher auch nachgekauft und die Kurse sind gefallen. Dann stehst du weniger clever da. Das heißt also, der langfristige Ansatz, da musst du dich einfach entscheiden, möchte ich hier in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt trotz der Risiken aber zu diesen günstigen Preisen investiert sein? Ja, nein. Da ist das überhaupt nicht, da sollte dann deine tagesaktuelle Meinung keine Rolle mehr spielen. Und obwohl ich so China-bullisch bin und wahrscheinlich eher mal an schwächeren Tagen Positionen noch ausbaue, sage ich aber auch, sie bleiben für mich in dem Depot mit hohem Risiko. Einfach, weil sich bei China zwei Telefonate können im Moment auch ziemlich viel an der Stimmung ändern, wenn die richtigen oder die verkehrten Leute miteinander telefonieren. Das heißt zum Beispiel und das ist ja eine persönliche Taktik, obwohl ich bullish bin, immer mal wieder Teilgewinne realisiere. Und bei einer Futu Teilgewinne realisiert, das sieht einen Tag später nicht mehr so clever aus, weil sie einfach weiter gestiegen ist. Aber ich werde hier zwischendurch immer mal was, weil ich einfach nicht behaupte, die Zukunft zu kennen, werde immer mal wieder was vom Tisch runternehmen. Und dann ist vielleicht solange die Pfadabhängigkeit nicht dazu führt, dass man mit einmal viel mehr kauft, als man wollte und sich von seinen Emotionen treiben lässt, solange man also seinen Plan verfolgt, darf man ruhig überzeugt sein. Und wir suchen ja ständig im Manga-Style auch nach Dingen, die schieflaufen können.
Das wollte ich jetzt noch ergänzen. Dann brauche ich es gar nicht mehr sagen. Invert, always invert. Also worauf du referenzierst, Timo, ist ja eigentlich, dass man sich, wie man auf Deutsch sagt, mit einer Position nie verheiraten sollte. Also auch wenn ich jetzt ein paar China-Werte habe oder ein ETF und eine Tencent, hinterfrage ich trotzdem kritisch durch Lesen von Research oder auch Austausch beispielsweise mit Erik in unseren Telcos und so weiter, ob es ein übergeordnetes Risiko gibt, das einfach dagegen spricht Und natürlich kommt dann dazu, dass du solche Positionen auch regelmäßig absicherst, dass du halt auch gute Gewinne nicht wieder komplett abgeben musst. Aber man muss halt wirklich sich da, auch wenn man Geld im Spiel hat, versuchen, emotional zu trennen und trotzdem zu gucken, was kann da schiefgehen und passt meine übergeordnete These immer noch, warum ich da mal reingegangen bin. Und ja, im Moment stimmt das, aber wenn die anders ist, dann würde ich auch einfach rausgehen. Also es ist mir eigentlich wurscht, ob ich jetzt in China investiert bin. Ich würde auch einen amerikanischen Wert und einen europäischen Wert kaufen. Hauptsache, es funktioniert. Und dann würde ich halt trotzdem mich bei jedem Wert wieder hinterfragen, ist das noch richtig oder soll ich vielleicht doch eher rausgehen?
Für jemanden, der einen Pakistan-ETF hat, ist China ja quasi gar eine konservative nichts. Wohlfühlposition.
China ist Geldmarkt-ETF bei mir.
Okay, apropos ETF, die Hörerfrage von Marcel. Lieber S&P 500 kaufen oder den MSCI World? Ja, Sebastian, gab es dazu noch ein bisschen Kontext oder ist die Frage genauso reingekommen?
Die Frage kam so, also ein bisschen Kontext ist eigentlich, schaut euch den MSCI World an, 74% USA-Anteil, kannst du eigentlich auch gleich einen S&P 500 nehmen, diese anderen 26% im MSCI World weglassen und du holst dir halt noch mehr Performance rein. Also das ist die Denkweise. Und das ist es auch nicht das erste Mal, dass so eine Frage zu uns kam. Ich habe es jetzt einfach mal genommen, weil sie oft reinkam und ich dachte, die ist ganz spannend. Und man muss sich halt wirklich überlegen, warum man einen MSCI World kauft. Kauft man den, und das ist ja eigentlich das Wichtige, die sogenannte Selbstreinigung. Das heißt, ich bilde mit einem MSCI World etwa 85% der Marktkapitalisierung der entwickelten Länder ab. Deswegen hole ich mir den ETF. Und ja, 3/4 davon sind gerade USA-Anteil. Wenn man sich aber mal beschäftigt, und ich packe das mal noch bei uns in die App mit rein, wie denn die Zusammensetzung der Anteile eines solchen MSCI World ETFs oder auch des Index war über die Jahrzehnte, dann kann man da wunderbar erkennen, dass beispielsweise in den 80ern war der Anteil der Americas, also USA und der ganze Region Nordamerika, könnten wir mal sagen, bei so um die teilweise 30%, also weit entfernt von den 74% jetzt. Dafür war, wer hätte es gedacht, Japan halt super hochgewichtet und super stark. Wir hatten auch mal eine Phase, aktuell beispielsweise Europa ist mittlerweile bei deutlich unter 20% gewichtet. Also wenn man Europa, Mittlerer Osten, Afrika, was da noch drin wäre, die sogenannte EMEA-Region, wobei da natürlich jetzt nicht so viele Länder in diesen entwickelten Index reinkommen. Aber nur mal zum Vergleich, ich habe die Daten von MSCI, da war mal der europäische Anteil um die Jahrtausendwende herum bei 35%. Also aktuell sind wir bei unter 20. Was ich damit sagen möchte ist, wir haben jetzt einen extrem hohen USA-Klumpen, weil die USA so unglaublich gut in den letzten Jahren liefen und einfach so viel von der Marktkapitalisierung der entwickelten Länder eingenommen haben. Und diesen Anteil wollte man, weil da kam ja die Performance her. Wenn ich jetzt sage, ich gehe als Investor her und ich bin vom amerikanischen Exzeptionalismus überzeugt, dass die USA weiterhin performen werden wie verrückt, dann brauche ich nicht unbedingt einen MSCI World, weil dann kann ich mir die USA reinlegen. Den MSCI World hole ich mir, weil ich eher doch ein bisschen Hasenfüßig bin und sage, naja, aber wenn die USA nicht mehr performen, dann muss ich ja in einem Depot, wo ich den S&P 500 habe, aktiv die Entscheidung treffen, den zu kürzen oder rauszunehmen und dann auf Europa zu setzen oder auf Asien zu setzen oder was auch immer. Diese Entscheidung muss ich nicht treffen, wenn ich einen MSCI World habe, weil der sich ja durch die Umgewichtung dann selbst reinigt. Das braucht ein Stückchen, bis sich das herauswäscht, aber ich muss nichts tun und habe automatisch diese ganze Region drin. Also deswegen, Timo und ich, wir hatten ja diese Woche auch ein Interview geführt, was bei dir im Kanal online geht. Ich habe auch den MSCI World als größte Position in meinem Depot mit drin. Ich habe aber noch ein bisschen aber auch ein MSCI USA beigemischt, weil ich will immer eine Art Sockelbetrag in den USA investiert haben, weil die einfach die beste Performance hatten. Die USA sind ein Garant für Performance. Ich will aber auch nicht die Entscheidung komplett treffen und sagen, naja, aber wann gehe ich komplett aus den USA raus? Da mische ich dann lieber einen MSCI World bei, der sich dann selbst reinigt oder noch ein paar andere ETFs. Also von daher muss ich sagen, wenn man von den USA überzeugt ist und sagt, das wird weiterhin in den nächsten Jahrzehnten der beste Aktienmarkt der Welt mit Abstand bleiben, dann macht es total Sinn, nur in die USA zu gehen. Ich selbst bevorzuge lieber einen MSCI World oder, wie immer, man muss es ja nicht schwarz-weiß sehen, vielleicht ist es auch ein größeres Depot, dann kann man auch mischen. Das heißt, ich kann ja auf die USA setzen über den S&P 500 ETF, MSCI USA und trotzdem noch irgendwo ein MSCI World mit einbauen, weil ich sage, das ist dann eine selbstreinigende Komponente, da muss ich nichts tun. Beim anderen muss ich vielleicht ab und zu mal eingreifen. Also das ist meine Meinung. Man muss vorher überlegen, warum kaufe ich diese ETFs und eigentlich nicht, welcher ist der bessere.
Ja, es ist... Also ich Ich setze auch den MSCI World um, in dem Fall ein bisschen anders geartet als Sebastian. Ich habe so eine SRI-Komponente drin, nicht unbedingt wegen der Nachhaltigkeit, hat andere Gründe, habe ich in einem anderen Video auch erläutert. Was man natürlich machen könnte, es zwingt ja niemanden, den MSCI World als reines Basisinvestment reinzunehmen, dass das vielleicht eine sinnvolle Geschichte ist, schon weil da 23 Industrieländer drin sind und du schon mal 1600, 1500 Unternehmen drin hast, die nach Plain Vanilla, nach Market Cap gewichtet sind. Geschenkt. Aber du kannst natürlich den S&P 500 nehmen, kannst einen Europa-ETF nehmen, kannst einen Emerging Markets-ETF nehmen, kannst einen Japan-ETF nehmen, den sollte man dann vielleicht nämlich auch noch nehmen. Ja, und dann kann man das natürlich, das Konstrukt, auch so abbilden und kommt dann auch mit wieder zum gleichen Ziel, dass du möglichst breit diversifiziert die Welt abbilden möchtest und kannst dann ja auch flexibel über deine Sparrate steuern. Also das bedeutet, wenn vielleicht dann einer mal so ausreißt, dann setzt man einfach die Sparrate ein bisschen runter oder macht das berühmte Rebalancing. Also es geht ja eigentlich im Wesentlichen nur darum, jetzt nicht auf Jahresbasis da den letzten Fitzel Rendite irgendwie noch rauszupressen, weil das wirst du jetzt ehrlicherweise mit dem ETF investieren wahrscheinlich sowieso nicht schaffen. Und nur weil der MSCI World oder der S&P 500 umgekehrt vielleicht mal ein paar Jahre outperformed hat, gegenüber anderen Indizes, heißt es ja noch lange nicht, dass die anderen nicht auch ihre Berechtigung haben. Und ja, wir sehen es ja jetzt gerade auch mit China oder auch insgesamt mit den Emerging Markets. Aus meiner Sicht macht das eher Sinn, im langfristigen Vermögensaufbau dort mal so ein bisschen über die Sparpläne rein zu akkumulieren. Also, nochmal, man kann das machen mit dem S&P 500, ist ein toller Index. Die besten Unternehmen oder viele der besten Unternehmen der Welt sind da drin. Aber genau, es spricht rein. Also ihr seht mich unentschieden. Viele Wege für nach oben. Ja, viel generischer konnte man es jetzt wirklich nicht machen am Ende.
Ja, mir fehlt der Kontext. Bei den Fragen vielleicht, also einfach mal, oder vielleicht war es auch diesmal mit dabei. Also lieber S&P 500 als MSCI World kaufen, weil, und dann fehlt natürlich die Frage, weil ich unter dem Strich, wenn ich davon ausgehe, dass USA gut läuft, oder weil ich möchte möglichst konservativ investiert sein, das wären ja unterschiedliche Ansätze. Von daher, wenn wir jetzt sagen, ja, ich möchte von einer Outperformance amerikanischer Aktienmärkte mehr profitieren, dann wäre meine Antwort, dann kauft den Nasdaq 100. Ich werde dazu auch nochmal ein Video machen, weil ich habe den Eindruck, dass ich damit vielen aktuell widerspreche und ich biete ja gerne ein bisschen Angriffsfläche. Ich glaube nicht, dass man mit den gleichgewichteten Indizes in den USA eine bessere Rendite in den nächsten Jahren machen wird. Wenn in den USA etwas läuft, dann meines Erachtens die Werte, die jetzt auch schon hochgewichtet sind, auch im S&P 500. Also namentlich die ganzen Tech-Giganten. Ich könnte mir vorstellen, dass die Entwicklung, die wir aktuell sehen, eher dazu führt, dass sie noch weiter, noch stärker profitieren. Und da habe ich dann eine höhere Konzentration im Nasdaq 100. Für die breite amerikanische Industrie, die man ja in gleichgewichteten ETFs dann mehr berücksichtigt hätte, bin ich deutlich weniger bullish. Also lieber S&P 500 statt MSCI World Index kaufen, wäre da meine Kurzantwort nein.
Die Antwort finde ich super. Lieber S&P 500 oder MSCI World? Nee, Nasdaq 100.
Ja, nee, das Nasdaq 100. Gehebelt. Wach auf, Buddy, wach auf.
Ja, aber lass uns mal an dieser Stelle dann direkt rüber zu deinen Trades, die man möglicherweise auslaufen lassen sollte. Könnte man dann ja auch alternativ in den Nasdaq 100 investieren.
Ja, diese Trades einfach auslassen. Also, dachte ich, wir tragen alle mal ein bisschen was zusammen. Hätte ich euch darauf vorbereiten können, aber dann wäre es nicht so spontan gewesen. bei diesen Trades.
Habe ich das falsch notiert? Ich habe auslaufen lassen. Also ich dachte, bestimmte Trades, die nee, noch
auslaufen,
laufen.
Und die auslaufen lassen, ja, einfach mal die Zertifikate wertlos verfallen lassen. Das wollte ich eigentlich sagen.
Nein. Okay.
Auslassen, also gar nicht erst.
Auslassen, gar nicht machen.
Gar nicht machen, okay. So war es gemeint, genau. Oh, aber ja, das kriegen wir nachher bei der Beschriftung noch wieder hin.
Ja.
Da seht ihr mal, wie intensiv wir hier jede Folge durchackern, bevor es dann losgeht. Nee, also ich bekomme hin und wieder mal Fragen zu Aktien, zuletzt zu einer ganz bestimmten. Die kann man sich jetzt mal aufrufen, damit man mal weiß, was gemeint ist. Und zwar Deckers Outdoors. Das ist eine Aktie in den USA, die ist sehr gut gelaufen. Und wenn man denkt, Deckers Outdoors, also zuerst mal kennen die Marke, einige sind eine sehr große Marke. Vielleicht könnte das was mit Outdoor aller Art zu tun haben, Klamotten von bis. Richtig, damit hat das zu tun. Und warum kommt die Frage? Weil diese Aktie extrem gut gelaufen ist, bis zum Jahr 2021 und auch noch ein bisschen darüber hinaus und dann nicht mehr. Und dann stellt man sich natürlich nachvollziehbar die Frage, eine Aktie, die so hoch notierte, rein vom Kurs, und dann so zurückkommt, das muss ja irgendwann vielleicht auch mal ein Schnäppchen werden. Und mir geht es um diese, Corona war eine Sonderkonjunktur, aber es gibt auch andere Bewegungen an der Börse und da draußen, die zu einer Sonderkonjunktur führen. Im Automobilsektor haben wir das gesehen. Aktien, die also mal gerechtfertigterweise sehr gut gelaufen sind, und das Management kann ja auch dann nicht sagen, nee, aber wir halten uns jetzt hier zurück, wir ahnen, dass das eine Sonderkonjunktur ist, und die dann fallen, dass man wirklich auch die fundamentalen Hintergründe so einer Korrektur sich anschaut. Und ich kann mir, wenn ich mir die Nachfrage, ich habe es euch geschrieben, zum einen nach Outdoor, Rucksäcken, was braucht man noch, Wanderschuhe, Wohnwagen, Outdoor-Pools, die man sich in den Garten stellt, Sauna. Das ist alles etwas, was meines Erachtens, es spricht nichts dafür, dass wir so eine konjunkturelle Nachfrage wie während und nach Corona in den nächsten 10 Jahren irgendwann wiedersehen. Und dementsprechend muss man sich bei solchen Trends die langfristigen Wachstumsraten anschauen. Und die sind häufig so viel niedriger, dass eben bei diesen Aktien, die da so gestiegen sind, eben keine Chancen entstehen, sondern sie irgendwo wieder auf das Niveau zurückfallen, was eben gerechtfertigt ist, wenn du in einer Branche unterwegs bist, die vielleicht 3, 4, 5% jährlich wächst. Und das ist jetzt eine sehr pauschale Warnung, aber wenn man sich die Deckers anschaut und die aktuelle Bewertung, dann ist die in den letzten Monaten mit steigendem Kurs, mit fallendem Kurs, ist die Bewertung konstant geblieben. Woran liegt das? Weil die Umsätze und die Gewinne eben dementsprechend zurückgegangen sind. Und das wäre einfach nur so ein kleiner, ja, so aus dem Erfahrungsschatz, sich den Grund einer Korrektur anzuschauen. Wenn er nur psychologisch ist, super. Aber das ist eben, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemals wieder so viele Wohnwagen innerhalb von 6 Monaten verkauft werden. Und da will ich hier einer Branche nicht zu nahe treten. Ich sehe sehr gerne die Dokus zum Einschlafen, aber da muss man wirklich ganz genau hinschauen.
Ja, ich habe auch 4 Wohnwagen zu Hause, die ich auch an dieser Stelle gerne nochmal anpreisen möchte. Also wer die kaufen möchte. Schöne Grüße an meine 4 Wohnwagen, die nicht vorhanden sind. Nein, Sebastian, sag du.
Mir kam jetzt noch spontan zu Lars Aufzählung Beyond Meat, Heimtrainer. Ja. Das waren alles auch so Dinger.
Peloton, ja.
Das war ja wirklich irre. Und Du hast da einen richtigen Punkt, Lars. Also man muss halt auch immer denken, will ich bei sowas investiert sein? Wenn ja, wie lange? Weil wie lange hält so ein Zyklus an? Und genau bei Corona konnte man eigentlich wissen, es ist ein heftiger Hype erstmal, aber es kann sich so dynamisch, wie die Lage sich damals verändert hat, auch wieder schnell einfach in Gegenteil verkehren. Also wenn man bei so einem schnellen Hype mitmacht, wie auch fleischlose Burger und was weiß ich, Patties, dann sollte man wirklich so eine Position auch fast täglich überprüfen und die Investmentthese und halt nicht sagen, ich gehe da rein und bleib dann ewig oder kauf das Zeug jetzt, weil das war eine Sonderkonjunktur und eine Sonderphase. Da würde ich mich gerne mal beschäftigen mit solchen Aktien. Also habe ich auch nicht mehr, hat Lars mir jetzt mal wieder in Erinnerung gerufen.
Gab es denn, was war denn noch eine Sonderkonjunktur? Wir haben, also Streaming wird wir sehr profitiert haben in der Zeit. Was gab es noch?
Peloton hast du ja schon gesagt. Die hauen jetzt nochmal die letzte Kohle, glaube ich, an Jürgen Klopp raus. Und oder? Ist doch Jürgen Klopp, ist doch der auf dem Fahrrad, oder?
Ich habe keine Werbung gesehen von denen.
Doch. Okay, ich bin mir
sicher. Läuft nicht auf CNBC, die Werbung.
Ja, Entschuldigung. Ja, im Privatfernsehen, da wo ich so unterwegs bin, gerade bei Fußballübertragungen sieht man es gerne. Aber gut, Werbepartnerschaften und Jürgen Klopp ist sowieso so eine Sache. Das lassen wir heute mal außen vor.
gibt Streaming?
Bitte?
Was hat man noch? Und dann natürlich die ganze digitale Online-Kommunikation. Also Zoom ist natürlich auch extrem dann zusammengekracht. Ich weiß gar nicht, wo sie jetzt stehen.
Wie heißt unser die Firma, die Mutter von Trello, Atlassian, die haben sich, glaube ich, mal umbenannt an der Börse. Wobei, da gab es neulich einen heftigen Kurssprung. Also klar, so eine Bewegung kann irgendwann auch zu einer Übertreibung zur Unterseite führen. Also wer dann sich vielleicht zum Beispiel bei diesen Patties oder sowas, da habe ich habe eine, übrigens mit unserem lieben Kollegen, nee, Kollegen ist nicht, das wäre geil, wenn wir Kollegen von Christoph Innerhofer wären. Wenn wir einfach alle Skiprofis werden und wir machen zusammen, das wäre richtig geil. Also liebe Grüße, Christoph. Aber wir haben hin und wieder mal, ich glaube, da plaudere ich nicht zu viel aus, mal über Aktien gesprochen, unter anderem auch über die Beyond Meat, wo mein Einwand immer war, ja, jeder hat jetzt mittlerweile seine Eigenhandelsmarke. Und auch wenn Beyond Meat mit McDonald's eine Kooperation hat, aber der Bereich wächst nun mal nicht 30-40% jährlich, ja, der wächst. Und der wird wahrscheinlich auch größer, aber da ist nicht Platz für zig Anbieter. Zumal nicht, wenn diese, wenn du dann mit deinen eigenen Marken, da kannst du nicht doppelt so teuer sein. Das, daran glaube ich einfach nicht. Und das ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel. Und daraus gibt es dann irgendwann mal, siehe HelloFresh, eine Übertreibung zur HelloFresh ist eigentlich auch ein Beispiel, fällt mir gerade ein.
Sehr gut. Lieferdienste und okay, HelloFresh ist jetzt kein klassischer Lieferdienst.
Nee, aber ja. die sind da mit rein und HelloFresh war dann zu günstig. HelloFresh hat man ja rein projiziert. Naja, das wird wahrscheinlich wie in den nächsten, in den Jahren zuvor, das waren ja sehr schwierige Jahre, wird es dann, das läuft einfach nicht mehr. Aber es gab den fundamentalen Turnaround und HelloFresh hat sich ja dann sehr, sehr gut entwickelt. Also die Übertreibung kann dann irgendwie in die andere Richtung stattfinden. Ob das bei Delivery Hero, für die ich ja immer sehr skeptisch war, tatsächlich jetzt schon nachhaltig ist, kann ich nicht beurteilen. Zu dem Zeitpunkt habe ich sie nicht nochmal angesehen. Aber klar kann daraus irgendwann eine Chance entstehen. Aber die muss eben auch fundamental absehbar sein. Und HelloFresh war am Ende. Ich habe sie nicht gekauft. Also insofern, ich betrachte hier eine Bewegung, die schon in der Vergangenheit liegt. Aber da hätte man dann hinschauen können und gesagt, ja, da ist, die sind ja jetzt fundamental einfach günstig. Und das wird natürlich interessant sein. Die Aktien, die ich hier meine, sind fundamental immer noch nicht günstig. Nur der Kurs ist zurückgekommen. So, und China-Aktien, fundamental richtig günstig, das ist was anderes. Ein Kurs-Crash plus günstig, der ist natürlich gut. Nur fallende Kurse, aber fundamental läuft es nicht, weniger.
Soll ich dann jetzt noch in Dubai-Schokolade-Aktien investieren oder ist der Hype auch schon vorbei?
Ja, ich finde, dann fahren wir zusammen zur Lind-Jahreshauptversammlung.
Das ist doch schön.
Mit unseren blauen Koffern. Sind die überhaupt noch blau?
Ich lade euch einen meiner Wohnwagen.
Da waren wir direkt hier in Zürich. Aber da gibt es schöne Wohnwagenplätze, glaube ich.
Ja.
Machen wir.
Ja, stimmt, am Zürichsee. Bill Ackman macht aber Delivery Hero auf eine, ja, nicht ganz Konkurrenz, also nicht er selber, aber er stellt auf jeden Fall Conviction und auch Geld zur Verfügung. Naja, stellt auch kein echtes Geld zur Verfügung, aber er hat investiert 2 Milliarden in Uber. Ja, die Überleitung habe ich ein bisschen verkackt. Sorry. Also, Bill Ackman investiert 2 Milliarden in Uber. Warum eigentlich? Also, er hat sich selber zu Wort gemeldet. Übrigens ganz kurz für die, die das nicht wissen. Bill Ackman ist ein sehr großer US-Hedgefonds, also Betreiber von einem sehr großen Hedgefonds von Pershing Square. Die sind auch an der Börse. Und der hat ein ganz konzentriertes Portfolio. Das sind, glaube ich, nur, also da sind, ich bin mir nicht ganz sicher, knapp 20 Milliarden müssten da drin sein. Er hat aber nur 10 Positionen. Unter anderem auch die Brookfield, die Nike und jetzt wohl ganz frisch auch Uber. Er hat angefangen, im Januar sich einzukaufen. Und er hat gesagt auf Twitter, dass er glaubt, dass Uber ein fundamental sehr stark unterbewertetes Unternehmen ist. Also Uber würde sehr stark unter ihrem inneren Wert gehandelt werden, was extrem selten sei bei Großunternehmen. Er hat gesagt, Uber sei eines der am besten geführten und qualitativ hochwertigsten Unternehmen der Welt und Uber sei einfach super profitabel, eine richtige Cashflow-Wachstumsmaschine. Also ein bisschen wischiwaschi fand ich das alles, aber Fun Fact, Ackman ist ja auch investiert in Alphabet und Alphabet hat ja innerhalb der Moonshots auch ein Geschäft, das nennt sich Waymo, also diese Robotaxis. Und wir haben ja schon mal darüber diskutiert, ob Alphabet oder auch Tesla ist natürlich auch ein wichtiger Player, der da also für sehr viel Fantasie sorgt und ja möglicherweise da also auch wirklich dann um Marktanteile kämpfen wird. Wir haben schon mal darüber diskutiert, ob Alphabet nicht Uber komplett disruptieren wird. Und ich würde jetzt sagen, eher nein, oder? Wenn, ich meine, warum sollte, das ist ja wohl kein Pair-Trade, dass er long die eine Aktie geht und short die andere, sondern er geht auf beide Aktien long. Und das ist halt die Frage, könnt ihr mit diesem Gedankengang was anfangen, dass Eggman da vielleicht interner hat oder sieht, dass da sehr großes Synergiepotenzial ist und er ja auch ein sehr aktivistischer Investor ist, dass er da also auf die jeweiligen Managements auch versucht, Einfluss zu nehmen und sagt, hey, also Google, ihr baut da jetzt nicht selber eine App oder versucht das irgendwie in euren Chrome-Kosmos mit einzubauen, sondern vielleicht gibt es mal irgendwie so Waymo, Uber, so ein gemeinsames Konstrukt. Also ist das eine These, die für euch valide erscheint oder wie seht ihr es?
Also da hast du eigentlich den richtigen Punkt angesprochen, weil ich hatte das auch gesehen von Bill Eggman. Ich bin auch ich habe ein paar Aktien von der in London gehandelten Pershing Square Holding. Und ich habe dann den Twitter-Feed von ihm angeguckt, ich habe dann Bloomberg und überall recherchiert und ich fand auch so, die Aussagen waren so bla bla bla, wischiwaschi, also unterbewertet und so weiter, bla bla bla. Also wenn du wahrscheinlich die KI fragst, gib mir eine uninspirierte Aussage für Twitter zur Begründung von irgendwas, dann kommt irgendwie sowas raus. Es war eigentlich, sonst ist er ja da viel, packt er viel mehr Fleisch dran. Aber dann habe ich mir das Portfolio von ihm mal wieder angesehen und er hatte ja Alphabet, also er hat die A- und die C-Aktie, wenn du beide zusammenzählst, ist das die größte Einzelaktienposition und Uber ist jetzt aktuell so 2,3. Also es müsste theoretisch, wenn die neuen Zahlen jetzt in den USA rauskommen, diese Offenlegungspflichten, müsste Uber fast die größte Position jetzt sein. Und da dachte ich mir auch, also als Risiko klar, wir hatten es letztes Mal mit Elon Musk. Wird Elon Musk jetzt dann liefern im Sommer in Texas mit komplett autonomem Fahren? Wird das USA-weit ausgerollt? Wird dann diese Vision wahr, dass dein Tesla dich in die Arbeit fährt, verdient Geld, holt dich dann wieder ab und dann hast du, weiß ich nicht, $300-$400 verdient oder 500, weil der Tesla halt Leute rumgefahren hat. Das sehe ich als Risiko für Uber. Aber ich sehe auch, und bei Eggman, er nennt sich ja mittlerweile nicht mehr aktivistischer Investor, sondern engagierter Investor, dass er da möglicherweise entweder setzt er auf die Pferde Waymo und Uber oder er versucht als Investor durch Druck vielleicht irgendwelche Fusionen, Synergieeffekte zu haben. Also ich kann es jetzt auch noch nicht sagen, was er damit vorhat, aber das ist spannend, was er da gerade tut, weil ich von ihm auch sehr, sehr viel halte. Also ich bin nicht Uber-Aktionär, aber das ist etwas, was es definitiv zu beobachten gilt. Ja, Punkt.
Lars, magst du den Eggman eigentlich? Ist das einer, den du gut findest, so vom Stil, also Investmentstil?
Oder ja, ist das so, ja, also egal? Er hat im Prinzip die Sternstunden waren bei ihm, ich folge ihm schon seit Ewigkeiten, weil ich damals den Tipp bekommen habe von jemand anders, der sich in solche Situationen tief reingräbt. Schau mal, was Bill Eggman bei General Growth Properties machst. Die sind damals, das war wahrscheinlich der Trade seines Lebens. Also die hat er in die Liquidierung durch die Finanzkrise hinein, hat er gesagt, das ist ein vorübergehendes Problem. Also die können eigentlich gerettet werden, die können nur durch die Kreditklemme jetzt momentan, entsteht hier eine Insolvenz, die sich ganz leicht lösen lässt. Und da hat er brutal reingekauft und Howard Hughes. Also das war ein goldener Trade. Ich glaube, er wäre vielleicht sogar im Laufe seines Lebens, in seiner Anlegerkarriere, noch besser gewesen, wenn er nicht ein unfassbares Ego hätte. Das hat ihn hier und da vielleicht mal, ich erinnere an den Herbalife Short, also er hat ja dann auch als Reaktion gesagt vor 2 Jahren, er wird sich nicht mehr als aktivistischer Short-Anleger auch nicht mehr betätigen. Das sei einfach ein schlechtes Chance-Risiko-Verhältnis. Das ist ja in Ordnung, wenn man dann so eine Einsicht hat. Also, er ist schillernd. Die letzten Jahre war es immer so ein bisschen, ja, er hatte gute und er hatte weniger gute. Unterm Strich hatte er mehr gute, muss man dazu sagen. Deswegen mal frei von Eggman. Ich weiß nicht, haben wir hier schon mal über Uber gesprochen oder habe ich mich anders unterhalten? Also, das Unternehmen ist ja nicht mal teuer.
Nee, hier.
Ja, war hier, ne? Also das ist so eine klassische Wenn-Dann-Bedingung. Wenn die, das und dann die Plattform ist super, sie haben wahnsinnig viele Daten, wo wir immer gesagt haben, Daten sind sehr, sehr viel wert. Was sie daraus machen können, sowas wie Uber Eats, sieht man, ist am Ende, sie weisen es, glaube ich, jetzt nicht mehr separat aus. Also ich bin leicht bullish für Uber.
Doch, doch.
Sie weisen es separat aus, die User-Daten, ja. Aber nicht die Umsätze, glaube so. Ich. Ne?
Ah, okay. Doch, doch, die Umsätze. Die haben das, okay. Also ja, Mobility, Food and Delivery und dann diese Frachtsparte.
Ja. Okay, ja, umso besser. Also die Bewertung ist auch nicht zu hoch. Kurzum, ich könnte mir vorstellen, dass ich, allein schon, weil das auch vom Kurs her ganz attraktiv aussieht, ich kaufe dann ungern Kurslücke und der Kurs läuft weiter. Da bin ich dann ein bisschen pingelig. Aber ich könnte mir vorstellen, einen Rücksetzer in Richtung $70, dass ich da was mache. Weil möglichst, das vielleicht als kleiner Tipp, Pershing, Sebastian wird es ja wissen, aber man kann sich für den Newsletter von Pershing, kann man sich eintragen, den kriegt man dann auch als Nicht-Aktionär, möglichst bevor dann weitere Ausführungen zu diesem Unternehmen kommen. Denn das kann dann häufig in der Aktie auch nochmal so einen kleinen Push geben. Und ich meine, ich habe vorgestern gelesen, dass Bill Ackman gesagt hat, wir melden uns demnächst und werden noch ein bisschen ausführlicher darlegen, warum wir so groß in Uber eingestiegen sind. Also kurzum, mein Setup wäre Korrektur, ich komme rein und dann kann Bill nochmal richtig draufdrücken.
Und Bill so, ah ja, sorry, wir haben vergessen zu sagen, dass wir die Aktie nicht gekauft haben, sondern dass wir sie leer verkauft haben. Sorry, Fehler.
Ja, das wird wahrscheinlich nicht. So einer ist er nicht. Also,
nein.
Und die Aktie, Achtung, auch drauf gucken. Ich weiß, es gab mal Probleme, ich glaube aus, es ging um die Regulierung. Bill Ackmans Pershing war auch mal in Amsterdam notiert und etwas beleidigt hat er dann seine Notierung von Amsterdam zurückgezogen und ist jetzt nur noch in London. Sie sind aber, Sebastian, du wirst wahrscheinlich draufkommen, sie sind als normale Aktie, sie waren nämlich früher mal in dem Sheet hinten, siehst du ja, was für eine Kategorie das ist, da waren sie als Fonds drin und ein Fonds kann eine andere Besteuerung haben. Deswegen wollte ich immer mal genau schauen, also ob da irgendwie Nachteile entstehen können. Aber wenn du sie hast, dann weiß ich, du hast die Due Diligence schon erledigt.
Das ist absolut. So kannst du halt ein kleines Stück von Bill Ackman haben.
Ja, für den Newsletter trage ich mich jetzt auch mal ein. Also danke für den Tipp, für den Hinweis. Das wusste ich noch nicht. Ja. Gut, aber Sebastian, du hast gute News noch für DAX-ETF-Käufer.
Ich hoffe, es werden noch gute News. Aber die Deutsche Börse hat diese Woche bekannt gegeben, dass ein neuer DAX entstehen soll. Ich nenne ihn jetzt einfach mal DAX 2.0, weil man das Problem der Begrenzung des Anteils einer einzelnen Aktie angehen möchte. Also ganz konkret, SAP darf maximal 15% Gewicht im DAX haben, reißt diese Begrenzung permanent, weil die Aktie einfach weiter steigt. Großes Problem, wer einen ETF drauf hat, der sich am DAX orientiert, werden natürlich die entsprechenden Anteile immer wieder verkauft. Das gefällt natürlich auch dem SAP-Vorstand nicht, weil durch diesen Verkaufsdruck, durch diesen künstlich ausgelösten Verkaufsdruck hast du natürlich auch irgendwo eine Bremse in der Kursentwicklung. Und das war auch der Punkt, warum Linde eigentlich dem deutschen Aktienmarkt hier den Rücken gekehrt hat und dann in die USA gegangen ist. Wer aktive DAX-Fonds hat, also keine ETFs, für den ist es eh erstmal Wurst, weil die dürfen in der Regel nur maximal 10% einer Einzelaktie halten. Aber wer ETFs hat, der hat halt jetzt das Problem, dass er diese 15%-Begrenzung einhalten muss. Und da hat die Deutsche Börse gesagt, sie wollen jetzt einen neuen DAX berechnen, wo diese Kappungsgrenze wegfällt. Wie der dann heißt, werden wir sehen. Soll wohl noch im ersten Quartal eine Nachricht dazu kommen. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass auf so einen neuen Index wahrscheinlich auch der ein oder andere ETF aufgelegt wird. Können wir gerne dann in der App auch mal noch drüber informieren. Aber das hätte dann zumindest für diejenigen, die in den DAX investieren, den Vorteil, dass eine Aktie wie SAP, wenn wir schon mal in Deutschland ein Schwergewicht hinbekommen, dass das einfach sich frei in dem Index entfalten kann und dann vielleicht auch mal eine 30% Gewichtung hat oder sogar mehr. Aber man kann halt die ganze Performance mitnehmen, während jetzt man halt als DAX-ETF-Käufer wirklich immer an dieser Kappungsgrenze bei SAP die Anteile verkaufen muss. Und das ist jetzt nicht unbedingt das Schönste. Also das mal als wichtige Info vorab. Wenn es da Neuigkeiten gibt, dann werden wir das auf jeden Fall wieder aufgreifen. soll sich aber nur um Wochen handeln und dann ist dieser neue Index draußen. Ich hoffe, sage ich mal noch dazu, ich meine der DAX, wenn man auch die ganzen Doppelungen noch anschaut, also du hast da mehrere Siemens drin, dann hast du die Porsche und die VW und die auch alle irgendwie wieder verwoben sind. Also ich frage mich, warum man dann einen zweiten Index jetzt baut, sondern warum reformiert man nicht den DAX einfach mal und lässt halt gute Aktien einfach laufen und guckt auch diese ganzen Doppelungen da in den Griff zu bekommen. Aber ich will mich jetzt auch nicht unbedingt beschweren. Für diejenigen, die DAX-Fans sind, könnte dieser neue zweite Index wirklich interessant werden.
Und ansonsten, ja, erstmal Glückwunsch an alle DAX-Aktionäre. Also jeder, der einen DAX-ETF hat, wird sich ja höchstwahrscheinlich jetzt gerade auch freuen. Also wir nehmen hier am Freitagmittag auf. Der DAX ist bei 22.500 Punkten. Und ja, wenn jetzt nicht alle Stricke reißen und der sich auf Wochenbasis dann über die 22.000 Punkte hält, das ist ja dann schon mal auch eine schöne Angelegenheit.
So schön. Auch jemand deutlich besser gelaufen als manch US-Index. Also immer wenn wir sagen, Wir hängen da hinterher, muss man ja auch mal sagen. Und wenn, wir haben es eben schon mal festgestellt, wenn sich die China-Situation eher noch zum Besseren entwickelt, dann der DAX ist auch ein China-Index. Also nicht die SAP, aber nicht unbedingt, das passt nicht so ganz zur Stimmung. Aber der DAX ist echt wirklich gut gelaufen, kann man nicht anders sagen. Und steht ganz gut da. Und wenn ich höre DAX und SAP, dann denke ich einfach nur an unser Börsenspiel und sage, oh, jetzt habe ich doch wieder bessere Laune. Jetzt geht's doch wieder.
Buh.
Naja. Buh. Was? Aber, sag mal, ist Siemens nicht auch schon wieder durch die Decke? Ach komm, hör mir auf. Naja, gut.
So, was macht denn meine Heidelberg Materials hier? Mhm. Ja, jetzt also die Zeit haben wir noch.
Du schon. Was hast du gehabt, Sebastian?
Ich bin bei
Infineon. Du hast wieder mitgebracht, ne?
Ich bin.
Infineon war das doch, oder?
Mhm. Genau, hatte ich ja gesagt. Ach. Bin ich geblieben.
Schau dir das an, die Heidelberg Materials. Schön year-to-date, 22%.
Ja,
das ist doch schon mal, das ist doch gar nicht so übel.
Warum habe ich das Thema aufgebracht?
Siemens, wo sind sie? Plus 8%?
Weiß ich
nicht. Infineon ist auch ausgebrochen nach Zahlen. Ne? Die haben die nicht jetzt irgendwie 20% gemacht innerhalb von 5 Tagen oder so?
Ach komm, wir müssen doch jetzt nicht über das Börsenspiel sprechen. Das war doch gar nicht das Thema.
Also, schönen Sonntag allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und ja, danke euch, Lars, Sebastian. Wir sehen uns auch wieder. Bis dann.
Bis dann.
Danke, viel Spaß bei der Vierer-Kombi heute Abend. Jetzt wird's richtig lustig.